Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Moin Moin zu Lebensrecht 1, dem wir dabei im Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp, bevor wir jetzt wieder in die Analyse gehen zum glorreichen Spiel in Köln. Scoop, ganz kurz noch ein Hinweis für euch. Ich bin gerade dabei, unsere Homepage hier ein bisschen umzubauen. Also ich gehe davon aus, dass ihr tagtäglich auf lebenslang-a1.de seid. Also wundert euch nicht, das sieht noch ein bisschen wild aus, aber sobald ich immer Zeit habe, bastle ich noch ein bisschen dabei rum. Das jetzt mal sozusagen in eine eigene Sache, damit ihr da noch mehr Informationen bekommt. Tja, und dann Scoop, 1:0 Sieg, freitagsabends, volle Hütte sozusagen, auch was Auswärtsfans angeht, im Stadion. Ja, alles richtig gemacht, ne? Wenn man so mit so einem Freitagabendspiel direkt startet mit dem Sieg, ist das Wochenende ja grundsätzlich erstmal sehr positiv, oder?
Ja, moin lieber Sepp, moin liebe User. Überragend positiv. Freitagabend ein Spiel gewinnen kann man so locker. Samstag die Konferenz gucken, Samstag das Topspiel gucken, Sonntag gucken, wie der ruhmreiche FC Bayern in Bochum verliert. Wie du schon gesagt hast, wer Freitagabend gewinnt und wer dann noch Sonntagabend auf Tabellenplatz 7 steht zum Abschluss des Spieltages, da ist ja alles drin. Und Sepp, bevor du uns erzählst von deinem Stadionerlebnis, die du hattest in Köln, stelle ich dir jetzt eine Frage, die wir sofort beantworten müssen, weil damit können wir leider nicht lange warten. Das Thema müssen wir sofort angreifen, Sepp. Platz 7 wäre Europapokal. Sepp, deine Meinung, wie realistisch ist es, dass Werder nach dem 34. Spieltag immer noch auf den internationalen Plätzen steht und wir dann in der nächsten Saison Europapokal spielen? Deine ehrliche Antwort. Wie realistisch ist das?
Also es ist auf jeden Fall unrealistisch, würde ich jetzt mal sagen, weil ich sehe die Mannschaft eher so zwischen Platz 10 und 12. Auch du warst ja selber auch da und hast das Spiel ja dann sozusagen verfolgt. Boah, wir waren ja mehr oder weniger nur etwas effizienter als Köln, sage ich jetzt mal so. Das war ja, kommen wir gleich nochmal dazu, teilweise ein grottenschlechter Kick für die Bundesliga vom Niveau her, muss man auch ehrlich mal so sagen. Und wir haben jetzt ja diese Phase, wo wir gegen diese vermeintlichen Mannschaften ja auch gerade spielen, wir haben es oft angesprochen im Februar, also wo theoretisch viel gepunktet werden könnte. Und danach ist die Mischung ja der Gegner etwas anders, mehr so aus dem Mittelfeldbereich und dann halt auch noch von weiter oben einige Mannschaften. Von daher denke ich schon, wird schwierig. Ich muss natürlich aber meistens eine kleine Einschränkung machen, wisst ihr ja, wie es ist, wenn man hier viel erzählt. Ich muss aber auch sagen, über uns steht Eintracht Frankfurt, die nicht wirklich überzeugen die ganze Saison. Unter uns steht Freiburg, gegen die wir schon gewonnen haben. Hoffenheim sind Mannschaften, Wolfsburg, Gladbach ist ja auch eigentlich irgendwo noch da, obwohl die da schon fast ganz weit unten sind. Also ja, theoretisch ist da doch schon eine Menge möglich, ja, weil wäre es denn wirklich jetzt schwierig von den Gegnern, die noch da sind. Leverkusen, okay. Stuttgart halte ich auch für eine gute Mannschaft. Dortmund muss man mal so gucken und Leipzig muss man auch so gucken. Also ich würde jetzt gerade fast sagen, von den Gegnern, die wir jetzt noch haben, die letzten 12 Spieltage, ist es, glaube ich, in Leverkusen Stand heute fast unmöglich, weil die wirklich gut sind. Und zu Hause gegen Stuttgart wird es zumindest sehr schwer. Und ich glaube, wir spielen auswärts in Leipzig, wenn ich jetzt richtig weiß. Das könnte auch noch etwas schwieriger sein. Aber die Leipziger, wie gesagt, die sind auch sehr unkonstant. Und Dortmund, ja, auch. Also da ist noch einiges möglich, aber ich glaube es eigentlich nicht, dass wir jetzt so den Drive haben. Aber man muss ja sagen, wir sind eine der Top-Mannschaften im Kalenderjahr 2024. Von daher ist natürlich alles möglich, wenn der Lauf dabei ist. Aber ich möchte ganz kurz nochmal zurückkommen zu meiner ersten Aussage. Was wir da gespielt haben, wenn ihr es euch alles nochmal angeschaut habt. Das war schon ein großes Stückwerk. Ich habe kaum Spielphilosophie auf dem Platz da gesehen. Gut, der war jetzt auch nicht in den besten Verhältnissen, aber aus meiner Sicht war das spielerisch schon sehr schwierig. Stoppfehler, Bälle über 5 bis 10 Meter, die nicht ankamen. Also von beiden Mannschaften ein Fußball-Leckerbissen war es nicht am Freitagabend.
Das war es definitiv nicht. Ich mache nochmal das Thema auf mit Europapokal. Definitiv, was ich heute gelesen habe und auch für die User natürlich die Information, wenn ihr es nicht schon wisst. Wenn es ganz positiv läuft, die Champions League wird ja erhöht von 32 auf 36 Mannschaften. Und dann erkläre ich das jetzt mit meinen Worten. Die punktemäßig besten Länder, die sich europamäßig weiterqualifizieren, kriegen einen zusätzlichen Startplatz. Das heißt also, wenn Deutschland weit kommt, also Bayern Champions League weit kommt, Freiburg Europa League, Leverkusen Europa League, Dortmund Champions League, wenn die weit kommen, können wir das Punktepolster ausbauen. Und somit könnte auch nächstes Jahr der Platz 5 auch für die Champions League reichen, also dass 5 Mannschaften in der Champions League spielen. Damit würde dann auch Platz 6 und 7 für die Europa League reichen und Platz 8 sogar für die Conference League. Und das ist, selbst natürlich haben wir jetzt die Euphorie, die wir gerade mitnehmen, trotz schlechter Spieler, aber Fußball ist und bleibt ein Ergebnissport. Das ist halt nur 5 Euro ins Phrasenschwein. Die Punkte haben wir. Jetzt stell dir mal vor, wir hätten noch gegen Heidenheim gewonnen. Darüber darfst du gar nicht nachdenken. Diesen Gedanken darfst du gar nicht verschwenden. Du hast es gerade gesagt, wir spielen noch gegen Wolfsburg, wir spielen noch gegen Gladbach, wir spielen noch gegen Hoffenheim, wir spielen noch gegen Darmstadt. Das sind alles Mannschaften, die unter uns sind. Und da will ich jetzt mal einfach sagen, nach diesem Lauf, die können wir auch alle schlagen. Und dann hast du oben Leverkusen, bist du chancenlos, Stuttgart bist du chancenlos, Leipzig bist du meiner Meinung nach nicht chancenlos. Siehe, das Hinspiel haben wir 1-1 gespielt mit Christian Groß in der Innenverteidigung, will ich nur noch mal erwähnen. Da spielen wir 1-1 gegen Leipzig. Und Borussia Dortmund ist auch mal wie eine Fahne im Wind. Also das sage ich jetzt mal so, von den nächsten 12 Spielen, sage ich jetzt mal so, sind 6 Punkte schon verloren durch Stuttgart und Leverkusen. Aber den Rest, Sepp, da sind wir nirgendwo chancenlos und lass uns weiter in den Lauf kommen. Natürlich musst du jetzt Darmstadt schlagen, da gibt es ja kein Vertun, also das müssen jetzt 3 Punkte sein, darüber wollen wir nicht diskutieren. Und dann Wolfsburg, Hoffenheim, Gladbach, diese ganzen Mannschaften, die kannst du auch schlagen. Und also ich will gar nicht auf diesen Hype aufspringen, aber sollten wir am 30. Spieltag immer noch diese Position innehaben, Sepp, dann möchte ich aber um den heißen Brei da auch mitspielen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist so.
Dann willst du auf jeden Fall hypen. Dann lass uns doch mal ein bisschen da schauen, ob das denn realistisch sein kann. Machen wir jetzt mal quasi live mit euch. Also wir haben jetzt gerade eben 29 Punkte. So, und jetzt schauen wir mal auf die letzte Saison und wir gucken nach Platz 7, oder? 7 und 8 von mir aus. 7 und 8. Wir gucken nach 7 und 8. Das war einmal Eintracht Frankfurt, einmal Wolfsburg. Sind 50 und 49. Also 2021, da reden wir schon über 7 Siege. Lass uns mal 7, damit wir besser rechnen können. 7 Siege ist schon ein Brett. So, und dann gucken wir mal weiter. Davor die Saison. Wir machen mal 3 Saisons zurück. Platz 7 und 8. 52 und 46. Da klafft es schon ein bisschen. Aber auch ja, nochmal 7 Siege. Und danach die Saison, also davor nochmal die Saison 7, was haben wir, 7 und 8? 50 und 49, ja. Also wenn du über 50 bist, bist du wahrscheinlich dabei.
Aber da ist natürlich schwer, Sepp, da bin ich natürlich bei dir. Wir haben noch 12 ausstehende Spiele und du musst 7 gewinnen. Da ist natürlich schon eine Hausnummer, da bin ich natürlich bei dir. Also das muss schon, das
ist natürlich, ja. Ist ja natürlich jetzt erstmal auch immer so eine Momentaufnahme, ne? Man muss ja auch sagen, die Bayern, die sind jetzt quasi kurz vor dem Abstieg sozusagen, in Anführungsstrichen, stehen aber ja, glaube ich, punktemäßig sogar relativ gut da. Ja, ich glaube, die sind letztes Jahr mit 71 Punkten auch Meister geworden, das sind auch nur 7 Siege, ja. Also es ist halt Leverkusen, die überragende Saison spielen, ne? So muss man es ja auch manchmal sehen. Von daher, vielleicht sind ja auch weniger Punkte. Aber dann lass uns nochmal schauen. Ihr müsst gerade hier selber mal gucken. Kann man 7 Siege erzielen? Lass uns mal kurz durchgehen. Du machst es ja auf. Ich habe es ja schon abgestritten, aber anscheinend wollen ja alle hier, dass wir darüber reden. Das heißt, wir haben Darmstadt zu Hause.
Da muss ein Dreier sein. Da brauchen wir nicht diskutieren.
Ja. Dann haben wir Hoffenheim auswärts.
Sehen wir immer gut aus.
Zu Hause Dortmund. Ist vielleicht auch noch was drin.
Punkt.
Punkt. Dann mach ich mal unentschieden auf der anderen Seite hier von meinem Daumen. Und hier wird immer werden die Siege dann in Union Berlin. Punkt.
Punkt. Ja.
Dann zu Hause Wolfsburg, klar, die schlägst du, die können nichts. Ja. Dann in Frankfurt.
Okay, das ist schwer.
Vielleicht dann auch ein Punkt. In Leverkusen glaube ich dann keine Punkte. Dann zu Hause gegen Stuttgart.
Auch kein Punkt.
Kein Punkt, okay. In Augsburg.
Da musst du jetzt einfach. Da
müssen wir gewinnen, haben wir jetzt 4. Ja. Dann zu Hause gegen Gladbach, machen wir 5 draus.
Ja.
In Leipzig.
Punkt.
Und dann hätten wir noch einen Sieg gegen Bochum. Dann habe ich 6 Siege und 4 Punkte.
22, also 22 Punkte bis bei 51.
Also, euer Statement, 51 haben wir dabei, glaube ich. Bei 51 sind wir dabei.
Genau.
Weil auch hinter uns viele Mannschaften ja ähnliche Punktzahl haben. Also ist jetzt ja schon extrem aufgedehnt. Wir sind Platz 7 mit 29 und Platz 14 ist Augsburg mit 23 Punkten. Ja, das sind nur 2 Spiele Unterschied. Also da seht ihr aber auch, natürlich, wenn die würden sich auch viele Punkte gegenseitig wegnehmen. Aber es kann natürlich auch einer sein, der mal mit einem Lauf von 3-4 Siegen am Stück schnell nach oben kommt. Ne?
So. Aber Sepp, wir sind uns aber einig, ich frage dich jetzt in Prozentzahlen, wie viel Prozent sind wir gerettet? 90% oder was sagst du?
Also als ich als Abpfiff war, war ich bei, weiß ich nicht, 95-99%, also 100% ja nur, wenn es dann rechnerisch ist, aber für mich war gut, die Mainz haben jetzt auch nochmal gewonnen, aber Köln, ich sehe das nicht, du wirst halt deine paar Punkte holen, das ist jetzt schon, Köln hat jetzt 13 Punkte Abstand, die haben jetzt 3 Siege bei 22 Spielen, also die haben 2 Drittel der Saison ungefähr gespielt. Jetzt müssen die ja schon 4 Siege holen in sozusagen der Hälfte der Spiele, die sie vorher hatten, also ne, in 11 beziehungsweise 12. Und dann wären sie immer noch nicht an uns vorbei. Also
ja.
Mainz hat den 2. Saisonsieg. Also, dass die jetzt hier durchstarten. Die Kölner haben auch schon den Trainer jetzt gewechselt. Die Mainzer sogar zum 2. Mal. Also weiß ich nicht. Union Berlin, die sind jetzt halt schon rausgekommen. Ne? Das hatte man schon so ein bisschen vermutet. Das war einer Kandidat, der eigentlich rauskommt. Aber es kann natürlich auch sein, dass halt einfach so Augsburg, Gladbach noch weiter unten reinrutschen. Ne?
Der Gladbach schlechteste Mannschaft in der Rückrunde. Ne? Die stehen auf Tabellen 18 der Rückrundentabelle, habe ich gesehen.
Ja, also es ist halt spannend, was jetzt Köln, Mainz auch nächste Woche macht. Lass uns hier kurz mal eingreifen, auch wenn wir eigentlich immer noch nicht das Spiel besprochen haben. Aber kommen wir gleich noch zu. Guck mal, Mainz spielt jetzt in Leverkusen. Also Mainzer sind natürlich jetzt schon ein bisschen so, auch glaube ich, ganz, ganz gut jetzt unterwegs mit diesem neuen Trainer, aber halt nicht gegen Leverkusen, dafür reicht es nicht. Köln in Stuttgart reicht normalerweise auch nicht. Wenn wir Darmstadt nochmal schlagen, dann sind es wirklich nur noch 11 Spiele. Ne?
Ja.
Also ich sehe da jetzt nicht so viel. Also für mich war das dann schon ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben ja auch dann mehrere Rekorde gebrochen. Stimmt jetzt gar nicht, was ich erzähle. Ich glaube nur ein Rekord, also diesen Otto Rehagel-Rekord wieder eingestellt. Nicht gebrochen, ist auch wieder nicht ganz richtig, aber 3-mal auswärts mit einem 1-0-Sieg-Scoop. Da muss ich doch fragen, wir haben doch, glaube ich, gar keinen Italiener im Kader, aber das ist doch eigentlich eine klassische italienische Qualität, auswärts 1-0 zu gewinnen, oder?
Catenaccio, sag ich nur. Catenaccio, auf jeden Fall. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ja, 40 Jahre alt ist der Rekord, 3 Auswärtsspiele hintereinander zu 0, das ist schon ein ganz großes Tennis. Um jetzt mal den Bogen zu spannen, Sepp, du warst live im Stadion, ich mache 2, 3 Sätze und dann bist du dran. Auf jeden Fall Friedel für mich, der überragende Bremer am Freitag, der hat sich wirklich richtig gemacht, trägt jetzt auch zurecht die Kapitänsbinde, wenn man gesehen hat, wie er auch immer auf Malitini eingegangen ist und den motiviert hat und den in die Schranken gewiesen hat und gezeigt hat, wo er hinlaufen muss und so weiter und so fort. Ein Jung, solide, komplett solide wieder. Stay bleibt unser Chancentod, aber extrem wichtig für die Mannschaft, wie der antizipiert, wie der hinten die Bälle erarbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich muss nochmal Malitini. Ganz großes Tennis, ausverkauftes Haus in Köln. Dann so eine souveräne Leistung vollziehen, muss ich sagen, richtig gut. Die Grätsche, dann wann war das? 75. Minute überragend. Also es war schon Weltklasse-Grätsche. Ja, dann Stay, habe ich gesagt, Lienen auch wieder. Also Bittencourt wird nie wieder von Anfang an spielen, wenn nicht einer eine gelbe Karte hat oder sich verletzt. Schmied ging so. Duxch, bitte nicht, das ist deine, das überlasse ich dir ganz alleine, weil sonst kriege ich ja wieder Ärger. Woltemade, der erste Ballkontakt, was ist mit ihm mit dem ersten Ballkontakt? Da kann er nichts. Und deshalb alles in einem für mich ganz klar Mann des Spiels, Marco Friedl. Aber jetzt zu dir und deinen Stadionerlebnissen, Sepp.
Ja, genau, danke, dass du mal dieses Stadionerlebnis in diesem Fall mal mir überlässt. Letztes Mal hast du ja Stadionerlebnisse erzählt, von daher passt es ja ganz, ganz gut. Ja, schlimm war es natürlich. Also mein Eindruck war jetzt eher sozusagen zur Halbzeit. Ich habe es ja gerade schon ein bisschen so ausgeführt. Die einen können nicht, das waren die Kölner, und die anderen wollen nicht. Werder Bremen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, weil das auch einfach, wir hatten diese 2 Minuten, ja, mit den guten Chancen. Duxch einmal das erste okay, schon nicht so schlecht, aber das zweite muss er, glaube ich, mindestens aufs Tor bringen. Man hat auch nochmal Zeit, den sogar auf einen starken rechten Fuß zu legen. Da muss ein Tor fallen, wenn man zur Europameisterschaft mitfahren will. Da habe ich zur Halbzeit geguckt, da sind wir schon 3 Kilometer weniger gelaufen. Insgesamt jetzt 4 am Ende. Und ich muss sagen, das war wirklich dann zweite Halbzeit. Waren die ein bisschen besser, die Kölner, kamen besser raus, so 10 Minuten. Dann haben wir uns aber ganz gut gefangen. Hinten raus machen wir das Spiel leider nicht zu. Wir haben eigentlich einige gute Möglichkeiten noch. Auch damals mal mit Duxch mal mit einem ganz guten Schuss, muss man sagen. Aber spielen es dann auch wieder zu kompliziert. Öfters wird nicht drauf geschossen. Was mich wirklich aufgeregt hat, sind sozusagen die einfachen Sachen beim Fußball. Es hat ja vorher viel geregnet auch. Der Platz sah sowieso nicht so gut aus vom Zustand. Her wurde danach auch gesagt, dass man jetzt keinen tollen Fußball spielen konnte. Der war vor dem Kölner Block, war zum Beispiel auch der 5-Meter-Raum komplett neu sozusagen gepflanzt. Da hast du schon gesehen, dass der von der Schattierung anders war. Das Geläuf war schwer, aber bei uns schießt keiner aufs Tor, weißt du? Selbst in der Kreisliga sagst du doch auch, ne? Hat geregnet, ist matschig oder Rasen ist nass. Pöhl mal drauf, 18 Meter, ja? Weil, ne? Abpraller und so weiter. Und da kommt wirklich die ganze Zeit nichts, da schießt echt keiner aufs Tor. Dann, jetzt kann ich mal ein bisschen über Duxch reden. Da ist ja wieder eine Katastrophe, diese Standards. Ne? Mein Gott, da hat er diese Möglichkeit, 25 Meter vor dem Tor, dann ist wieder ein Duxch, dann denke ich mir, gibt es denn keinen, der mal draufschießen kann, wie Naldo damals, oder könnt ihr euch an Frings an das Tor erinnern, rechts rausgelegt, der schießt mal drauf und so weiter und so fort. Und dann macht er, was macht er da? Dann schiebt er den Ball an 5-Meter-Raum zum Torwart. All solche Sachen. Aber das Problem ist ja, Skup, wenn wir uns darüber aufregen, dann ist Duxch ausgewechselt, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Dann siehst du da Bittencourt und Deman, die beiden Strategen, beim Freistoß, wo ich sage, so Deman, der kann, der ist der Linksfuß, kann eigentlich direkt draufziehen aufs Tor. Ja, das war an der 16er Kante. Und dann machen die ja so einen Kack. Also, da weißt du auch wahrscheinlich, warum der Duxch alle Standards macht, weil sonst hier die solche Faxen machen. Also, aber dass man da keinen vernünftigen, da haben wir uns ja schon mal lange drüber aufgeregt, aber dass man da keinen vernünftigen Spieler hat, der mal auch aufs Tor schießen kann mit dem Vollspannstoß 2024, ist für mich unbegreiflich. Haben die das nicht mehr gelernt? Wahrscheinlich, ne? Die können die nicht mehr, nur Playstation spielen manchmal. Also, ich weiß, übertreibe jetzt mal ein bisschen, aber ihr wisst ja, was ich meine. Das kann ja nicht sein, dass in einer Profimannschaft keiner da in der Lage ist, mal aus 20, 25 Metern mal richtig den Ball abzuziehen. Ne? Und das ist ja wirklich eine Katastrophe. Und gerade die Standards kann man ja lernen. Du warst ja selber im Stadion mit Beste gefühlt jedes Mal eine Gefahr. Und bei unseren Standards, naja, was soll man sagen? Da passiert jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel. Ne?
Ja, wie gesagt, ich muss mich ja zurückhalten. Aufgrund der User-Reden, deshalb überlässt es dir das Wort. Aber du hast es gerade angesprochen, den Freistoß aus 25 Metern, das war eigentlich, das war kreisiger Freistoß. Das hat auch mit einem Nationalspieler nichts zu tun. Deshalb schnell das Thema wechseln. Was ich aber wieder sehr positiv erwähnen muss, Sepp, meiner Meinung nach, leitet Cetera mit das Tor ein. Ne? Er macht den Abwurf nach links, wieder einen ganz weiten Abwurf auf Agu. Agu spielt den Ball auf Lien macht einen super diagonalen Pass zum Weiser. Weiser nimmt die Kugel überragend an, überragende Flanke und in das Tor. Also für mich hat Cetera auch einen Anteil am Tor. Wie siehst du das?
Ja, im Stadion hast du es gar nicht so richtig erstmal gesehen. Also so wie du es ja gesagt hast, man sieht es erst nachher dann in der Wiederholung. Man kriegt ja sowieso, aber wisst ja selber, viele Sachen nicht mit. Das war auch ganz, ganz skurril. Das habe ich Gott sei Dank dann nochmal gelesen, weil einmal hatte der Stadionsprecher sogar schon Bittencourt angekündigt als Wechsel. Und dann hatte ich nochmal gedacht, der hat doch gerade Bittencourt gesagt. Dann habe ich nochmal geguckt und dachte ich so, der spielt doch noch gar nicht. Ja, also komische Sachen, aber stand, glaube ich, in der Deichstube auch nochmal mit dem, dass sie es dann nochmal erhöht haben, also 3 gewechselt haben statt 2. Das war auch schon mal sehr interessant, aber du hast dich ja schon gewundert. Und manchmal hat man gelbe Karten gar nicht so richtig mitbekommen, weil die gar nicht gezeigt wurden, wenn man so in der Werder-Fankurve ist. Ja, mit Cetera Er macht wirklich gute Bälle, gar keine Frage. Für mich hat er jetzt sogar fast schon mal so aus dem Gefühl im Stadion manchmal ein bisschen sogar schon zu viel gespielt, weil ich ja gesagt habe, das Geläuf war echt schlecht hintenrum. Wir müssen uns auch alle im Klaren sein, dass das Spiel natürlich deutlich anders ist als unter Pavlenka. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwann mal so ein Pass kommt, der abgefangen ist und dann schießt er aus 20 Metern direkt aufs Tor drauf, ne? Und da fängt man sich vielleicht mal ein Gegentor. Das wird bei der Spielweise als Torwart immer mal passieren, weil er muss ja im Endeffekt schon eine Passquote von 100% haben. Sonst brennt es ja lichterloh. Aber es ist schon sehr geil, auch die Abwürfe und Abschläge, die da streut. Richtig, richtig gut. Immer anspielbereit, alles prima. Ich fand ihn aber trotzdem mit seiner Strafraumbeherrschung eher schwach. Wir kommen vielleicht noch auf die Situation, die man nachher gesehen hat mit dem Elfmeter, den man auch durchaus hätte geben können, weil er ist ja ganz meilenweit weg vom Ball da und hatte, glaube ich, nochmal so eine Szene. Gut war es bei der Friedel-Rettungsaktion, dass er den noch rausgekratzt hat dann auch. Ansonsten, da hätte ich jetzt mal gesagt, war jetzt eher so ein durchwachsenes Spiel. Ja, der Abwurf, gut. Also er macht das Spiel natürlich schnell, wenn er was sieht, ja. Und wir hatten ja schon ein paar Szenen öfters mal erwähnt, dieses Bochum-Thema mit Agu. Wir hatten, glaube ich, weiß ich nicht, was Duxch, was Jinma, ich weiß nicht mehr. Also da gab es schon 3-4 gute Szenen. Das ist natürlich klasse, ja. Der macht wirklich Abwürfe, Abschläge, dann über 30 Meter auf die Außenposition und da geht dann die Party ab. Aber mal auch gestern gesehen, am Freitag gesehen, dass die Aufstellung mit Woltemade und Duxch überhaupt nicht gepasst hat, als die die Bälle in die Halbräume bekommen haben, also seitlich vom Mittelkreis, gerade in der ersten Halbzeit, die konnten halt nichts mit dem Ball anfangen. Die können nicht schnell rennen, die können nicht dribbeln, der Ball ist einfach nur verloren. Ja, die kappen ab und dann schießen sie den Ball quasi wieder zur anderen Seite rüber oder so, aber da ist gar kein Tempo da gewesen. Das meine ich auch, dass da halt die Spielidee, wie man nach vorne Tore schießen wollte, vor allem in der ersten Halbzeit auch überhaupt nicht da war bei Werder. Von daher sehe ich schon echt kritisch, dass man so weit oben steht, aber die Liga ist auch teilweise, glaube ich, echt, sagen wir mal, nicht so gut in dieser Saison.
Ich muss aber definitiv nochmal auf die Rettungsaktion zu sprechen kommen mit Fredel etc. Also fand ich überragend. Und es kommt ja das Lapidare, aber das ist so, vor 2-3 Wochen vor dem Bayern-Spiel kriegen wir das Gegentor hundertprozentig, irgendwie trudelt der Ball hinter der Linie, jetzt hast du den Lauf und echt, der Friedel stoppt ihn auf der Linie und dann aber auch noch überragend von Zetra, weil es reicht ja nicht, dass der Friedel den Ball auf der Linie klärt mit seinem Fuß, aber Zetra muss sich auch umdrehen und sofort auf den Ball springen, sonst trudelt der Ball ja auch da rein und das war schon überragend, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war richtig, richtig eine geile Aktion. Da hast du gesagt, boah, so in der Art, jetzt kann uns sowieso nichts mehr passieren. Und das ist halt den Lauf, den wir haben. Und da hast du auch gesehen in der Mannschaft, wie die sich gegenseitig pushen. Ein Bild habe ich heute gesehen, wie der Zetter von hinten den Malitini auf dem Rücken springt, der gerade mal 3 oder 4 Wochen in Bremen ist. Also das Mannschaftsgefühl stimmt natürlich auch. Macht natürlich bei dem Erfolg das auch einfach. Ich denke mal, bei Bayern springen sie sich gegenseitig zurzeit nicht auf die Schultern, weil da halt nicht der Erfolg ist, aber bei Werder ist halt der Erfolg und dann ist der Mannschaftsgeist natürlich auch da. Und das ist natürlich alles schön zu sehen. Und nochmal, Sepp, ich muss es nochmal ansprechen, die Rettungstat habe ich fast gefeiert wie ein Tor, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war schon eine geile Aktion. Im Stadion siehst du das natürlich nicht, weil du warst, glaube ich, komplett auf der anderen Seite. Die Aktion war, glaube ich, 100 Meter von dir entfernt. Und vor dem Fernseher habe ich die Aktion gefeiert wie ein Tor, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, genau, absolut. War definitiv dann eine coole Sache. Wäre auch dann ein Eigentor von Weiser geworden. Ne? Ich will jetzt aber nochmal 2 Sachen aufgreifen. Einmal hatte ich das schon angedeutet, Elfmeter. Etc. an, ich weiß gar nicht, wer es jetzt war, an wem, an Hübers oder so, keine Ahnung. Wäre es für dich ein Elfmeter gewesen?
Ich sag mal so, ich habe was mit ganz, ganz vielen Leuten diskutiert und ich glaube, ich habe gemerkt, dass ich zu sehr eine grün-weiße Brille aufhatte, weil jeder, ich glaube, ich habe mit 5 Leuten darüber gesprochen, jeder sagt ein klarer Elfmeter und ich habe gesagt, ey Junge, das ist der Fünfer, der Torwart kommt raus, aber die haben dann gesagt, ey, Skupinov auf mit deiner grün-weißen Brille, also für mich war es kein Elfmeter.
Also ihr habt es nachher dann gesehen und für mich wäre es schon einer, weil der ist ganz weit weg vom Ball, hatte ich ja gerade schon erwähnt. Also schon, das hat ja nichts mehr mit Fünfer zu tun, aus meiner Sicht. Klarer Elfmeter, aber ich hätte auch den anderen Elfmeter gegeben. Nach Ecke von Duxch kriegt der eine, glaube ich, den Ball, weiß ich nicht, an den Kopf oder an die Brust und hat den Arm noch so hoch. Ist für mich auch ein Elfmeter, weiß ich nicht, warum das nicht mehr gepfiffen wird. Ich habe aber jetzt auch Sportschau mal ein bisschen was gesehen gehabt und ich glaube, bei Mainz war es auch so, da gab es auch so Szenen, wo die angeschossen waren und da war es nicht so, dass die jetzt sozusagen die Arme in deinem Körper verschränkt hatten, sondern auch irgendwie so hoch gemacht haben. Also, dass man da wieder bei dem Fahr so komische Entscheidungen macht und da, dass die sich nicht mal anschaut, kann ich alles nicht verstehen. Also, für mich wären das jetzt beides Elfmeter gewesen. So gleicht sich das wahrscheinlich wieder aus. Jinma, Elfmeter hätte ich jetzt auch nicht gesehen, weil es sehr kurze Entfernung dann war in der letzten Minute, 98. oder wann das war, wurde er auch noch angeschossen. Aber bei den beiden Szenen hätte ich, glaube ich, jeweils Elfmeter gegeben. Also jeweils ist es komisch mit dem VAR, weil das halt so unterschiedlich dann ist, ja. Vielleicht sollte man den KI gestützt machen und dann schickt er den halt dann immer bei denselben Szenen wenigstens raus, den Schiedsrichter, und kann immer noch Tatsachenentscheidung daraus machen, dass er das anders interpretiert. Aber irgendwie verstehe ich da manchmal die Logik nicht. Ich kann mich noch an Freistöße oder Elfmeter erinnern, wo der rutscht, ja, wo du mit einer Grätsche rutscht und dich abstützt, ja. Und dann werden immer Elfmeter gepfiffen und hier hast du die Hand oben im Strafraum und kriegst dann keinen. Also irgendwie ist das für mich alles mysteriös mit diesen Entscheidungen. Ja, ansonsten muss man sagen.
Ja. Sepp, du hast ja zwei Punkte, wolltest du ansprechen. Einmal den Elfmeter, das war der eine Punkt, das war der zweite Punkt.
Ja, zwei Elfmeter waren das ja im Endeffekt.
So, du meinst das. Okay, alles klar. Hat man denn schon irgendwie rausgefunden oder was gelesen, Sepp, ich jetzt persönlich nicht, deshalb frage ich das hier live bei uns im Podcast, was mit Justin, mit der Verletzung, ist er schwerer verletzt oder ist er nicht schwerer verletzt?
Ich habe da auch jetzt keinen neuen Stand, muss man mal abwarten. Okay. Also spielen konnte der wirklich ja gar nicht mehr danach großartig, auch wenn er dann ein paar kleine Szenen hatte, aber der lief dann eher wie Falschkett rum. Wurde aber auch übelst erwischt, haben wir nochmal im Fernsehen gesehen. Das war schon eine bittere Sache. War auch sehr interessant. Der hatte ja gerade in der ersten Halbzeit hat er auch zwar einiges gepfiffen, aber wenig gelbe Karten gegeben, der Schiedsrichter. Und nachher hat er dann doch deutlich mehr zugegriffen in der zweiten Hälfte. Ja, also, naja. Also Malatini muss man sagen, da wollte ich auch nochmal zu sagen, interessant, fand ich jetzt auf den ersten Metern jetzt nicht ganz so schnell, aber so auf einem längeren Stück, dann kam er noch ganz gut hinterher. Du hast ein paar Grätschen angesprochen, hatte jetzt auch nicht die überragenden Bewertungen bekommen. Aber wie ich finde, für so einen jungen Spieler, der jetzt das zweite Bundesligaspiel macht oder das erste von Anfang an, ne, und hat er vorher ab der, glaube ich, 42. gespielt, damals für Stark gegen Heidenheim. Also grundsolide, müssen wir uns nicht drüber beklagen, da haben jetzt andere mit viel, viel, viel mehr Bundesligaspielen, glaube ich, schon deutlich schlechtere Leistungen gebracht. Ja, und selbst wenn da einige Sachen nicht so gut sind, finde ich das gerade in dem Alter mit der Erfahrung, seien ihm immer noch ein paar Fehler gegönnt, ist ja absurd jetzt zu denken, dass der jetzt quasi der überragende neue Spieler jetzt auf der Position ist. Aber der haut sich rein, alles gut. Da sind auf jeden Fall Ansätze zu erkennen, die, glaube ich, Spaß machen können.
Und vor allem selbst nochmal, ausverkauft in Köln vor 50.000, ne? Du sagst gerade, 22 Jahre, zweite Bundesligaspiel, erstes Bundesligaspiel von Anfang an und dann vor 50.000 auswärts, wo eigentlich das ganze Stadion gegen dich ist, hat er für mich eine super Partie gespielt. Nicht überragend, aber eine super Partie gespielt. Was ich noch ganz interessant fand, so Nebenkriegsschauplätze nenne ich das jetzt mal, wie der Kainz und der Romano Schmid sich hatten. Das hat man ja auch im Fernsehen gesehen, Kopf an Kopf, die beiden Österreicher. Da dachte ich, hey, was ist denn mit euch los? Ihr kennt euch doch eigentlich, was weiß ich, von der Nationalmannschaft oder habt den Wiener Schmäh oder was weiß ich was. Finde ich ganz interessant, dass die beiden Österreicher echt Stirn an Stirn standen und da dachtest du gleich, boah, gleich holt einer aus. Fand ich schon ganz interessant, muss ich ganz ehrlich sagen.
Aber sieht man ja auch, was los ist, ne? Auch Kainz sogar als Kapitän ja auf dem Platz. Von daher muss da auch mal ein bisschen Feuer drin sein. Das ist ja auch Abstiegskampf für Köln. Ja. Ist so, aber gut. Ich sag mal, wer kam noch rein? Boré kam rein, war okay. Lass uns nochmal das Thema aufmachen. Haben wir schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Jetzt hörte man das jetzt auch mal wieder im Blätterwald, wie es so schön heißt, dass man das überlegt. Ja, glaube ich, Fritz nochmal gefragt, ob da nicht nochmal was geht. Und hörte sich jetzt für mich schon so an, dass da sich das, die Tür öffnet, gerade wenn wir Darmstadt vielleicht erfolgreich dann noch absolvieren können. Also sprich mit drei Punkten, dass man Boré einfach ziehen lässt. Da kann man, glaube ich, nochmal 1 Million sparen an Gehalt. Das ist ja schon wieder was, ne?
Also mit meinen Worten, ich muss mich sofort ins Wort fallen, mit meinen Worten ausgedrückt, für den Europapokalplatz brauchen wir Boré nicht.
Ja, kommt auf die Ambitionen an, die Werder Bremen hat, ja. Also ich fand jetzt schon, dass man Boré auch, jetzt wenn man wieder Woltemade sieht, der hat jetzt auch für mich die Chance wieder vertan als von Beginn an. Ja, auch wegen der Stockfehler, weil es kein effizientes Thema, passt auch nicht so gut zusammen, Duxch und Woltemade, hätte man vielleicht auch mal Duxch und Boré wieder starten lassen können und lässt sich auf jeden Fall nicht hängen, aber ich glaube, dass man jetzt einfach da den Joker zieht und den ziehen lässt, lieber die Million als den unsicheren siebten Platz, wo man nicht weiß, was man erreicht. Also ich kann mir das gut vorstellen, weil das liegt aber jetzt mehr daran, dass da so viel Gehalt hinter ist, weißt du? Also soweit ich das jetzt auch nochmal gelesen habe, kriegst du ja weder von Eintracht Frankfurt Geld zurück, noch jetzt großartig da aus Brasilien Geld, aber du sparst halt 1 Million Gehalt. Das ist ja auch schon was, ne?
Ja, das stimmt.
So, Jinma muss man natürlich gucken, ob der Justin jetzt wieder fit ist. Wenn der ausfällt, ist natürlich wieder auch ein anderes Thema. Aber wie gesagt, wir hätten ja noch theoretisch Kovnatski, auch wenn der jetzt natürlich gar nicht mehr spielt oder fast nie spielt. Aber es gäbe ja noch die ein oder anderen Spieler. Und gut, dann, was kann man noch sagen? Alvero hat wieder gespielt, ein paar Minuten, 3, 4. Ja, ist wirklich ein großer Spieler beim Basketballspieler. Ja, ein paar, ich glaube, ein gutes Tackling, ansonsten lief er da so ein bisschen durch die Gegend, ist jetzt einfach schwer zu sehen. Den müsste man halt vielleicht mal eine halbe Stunde sehen irgendwann, um mal überhaupt ein Gespür dafür zu bekommen, ob der ja, was sein kann oder nicht. Wer wirklich ein bisschen enttäuscht hat, vielleicht das auch noch so zum Abschluss, ist Romano Schmid. Der hat aus meiner Sicht so in der Offensive ein relativ schwaches Spiel gemacht. Stay hat das Ganze mal am Anfang gesagt, der trifft wirklich überhaupt kein Tor. Wenn der mal Zielwasser getrunken hätte, wäre der jetzt wahrscheinlich bei uns schon Torschützenkönig. Intern, mannschaftsintern. Aber da kommt natürlich ein bisschen was. Und Weiser, gut, sag mal, hat auch schon bessere Spiele gemacht. Weiser und Agu, beide, ja, ausbaufähig.
Die ersten 20 Minuten vom Weiser eine Katastrophe. Wie oft hat er denn Pass über 10 Meter jetzt ausgespielt? Also es ging ja gar nicht. Die ersten Pässe von ihm, das war ja richtig Katastrophe. Und aber dafür wieder die Flanke, ne? Das ist dann wieder effizient. Ne? Die Flanke zum Tor macht er natürlich überragend.
Und jetzt muss man sagen, warum haben wir überhaupt das Spiel gewonnen? Ich glaube, die hatten eine teilweise historisch schwache Zweikampfquote, die Kölner. Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen, klar unter 50%. Und wie gesagt, wir sind 4 Kilometer weniger gelaufen, was ich schon sehr extrem finde. Ja, und haben es dann trotzdem noch gut über die Zeit gerettet. Hinten ist wirklich Abwehrbollwerk schon so ein bisschen, wie wir eingangs gesagt haben. Das ist natürlich schon sehr beeindruckend, dass man da hinten so stabil steht und jetzt so öfters auch auswärts, gerade auswärts halt die Null hält. Ne?
Ja, wie gesagt, Friedl und Jung, die Kombi, muss ich ganz ehrlich sagen, die funktioniert. Ne? Also Jung auch immer seit Wochen schon konstant, spielt auch immer durch, bringt konstante Leistung. Friedl haben wir am Anfang des Podcasts schon gesagt, richtig, richtig gut. Also wie der sich gesteigert hat, nochmal auch ein Führungsspieler, wie er dirigiert, hast du wahrscheinlich im Stadion noch mehr gesehen als ich am Fernsehen. Also die Jungs da richtig schön dirigiert hat und so weiter. Also das passt schon. Und dann ist es natürlich einfach für Malitini da reinzukommen, wenn du weißt, du hast das Vertrauen von denen und nochmal etc. springt ihm auf den Rücken. Also mannschaftsintern muss ja da auch alles stimmen. Und nochmal, bei Bayern sieht es komplett anders aus. Ich wiederhole mich da jetzt. Bei Werder hast du den Lauf und dann ist es halt so. Und den Lauf musst du mitnehmen. Du musst jetzt Darmstadt schlagen, dann hättest du schon 32 Punkte. Und dann sieht doch echt alles gut aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, kommen auf jeden Fall sehr interessante Spiele auf uns zu, nicht nur das Darmstadt-Spiel, sondern auch aufgrund der Flut an gelben Karten. Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, sind es jetzt sogar 5 Spieler, die vorbelastet sind mit 4 gelben Karten.
6 habe ich heute gelesen.
6 sogar. Ja, also da rappelt es richtig im Karton, also passend zu den gelben Kartons. Da ist wirklich, ja, je nachdem können wir jetzt die nächsten 3 Spiele nach Darmstadt wahrscheinlich immer 2 austauschen. Dann kriegt jeder eine Zwangspause mal. Auch das macht es natürlich dann vielleicht nicht einfach mit deinen heißen Ambitionen Richtung Europapokal, aber da warten wir mal ab. Das könnt ihr jetzt beantworten, ob Werder direkt durchstarten soll, vielleicht auch noch einen Champions-League-Platz angreifen, wo das Cup jetzt so voller Euphorie ist, oder wie es mal weitergeht. Hätte man gegen Heidenheim auch noch gewonnen, Scoop, der wäre jetzt hier der Hype-Trainer, aber richtig groß. Ja, müssen wir einfach mal abwarten. Erstmal gucken, dass wir jetzt die Klasse erhalten, weiter noch ein paar Punkte holen und dann würde ich auch sagen, haben wir es erstmal für den Moment. Wir arbeiten natürlich jetzt noch an einer Spezialüberraschung für Donnerstag für euch. Sind da gute Dinge, dass wir das hinbekommen. Dann haben wir auch da eine richtig coole Sendung für euch. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und bleibt mir nur zu sagen, schöne Woche, bis Donnerstag. Und das Cup macht bestimmt noch einen Rausschmeißer für euch. Macht's gut.
Und der Rausschmeißer bezieht sich natürlich auf Europa, das könnt ihr ja wohl denken. 14 Jahre haben wir nicht europäisch gespielt. Jetzt stehen wir auf Platz 7. Alle bitte den DFB einen ganz, ganz langen Brief schreiben, dass die Saison jetzt sofort abgebrochen wird. In diesem Sinne, Lehnstein grün-weiß.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Strand. Auf geht's ins Stadion, wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün, Werder Schal, Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert, das W auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, Bernd, es ist Osterdeich. Werder grün-weiße Fahne, overall. Wir stehen zusammen, ein Green, White, Wonderwall. Viel haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht. Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein W auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall. Wir stehen zusammen als Green, White, Wonderwall. Hier, wo die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 24. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Osterdeich. Werder Bremen, grün-weiße Fahnen, overall. Wir stehen zusammen als Green, White, Wonderwall. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.